Beratung veredeln. Macht dein Wissen wertvoller. Dein Berater-Podcast. Im Studio Ulrike Dolle.
Genau, und heute mit Dr. Benedikt Sommerhoff. Und ich habe Dr. Benedikt Sommerhoff heute getroffen auf dem OrgaVision Anwendertag und interviewt, weil ich denke, dass er ganz, ganz spannende Ansätze hat, besonders zum Thema Transformation in Unternehmen, zum Thema Qualitätsmanagement und Agilität. Ich möchte euch ganz kurz vorstellen, was er unter Agilität versteht. Und zwar, Agilität heißt für ihn Beweglichkeit. Bezogen auf die Organisation bedeutet Agilität die Fähigkeit zur Geschwindigkeit, schnell zu reagieren, schnell zu proagieren und sich immer wieder friktionsarm zu verändern. Und hört mal rein in das Interview. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und welche spannenden Aspekte ihr dann entdeckt, um sie in eurem Unternehmen auch umzusetzen. Viel Spaß beim Interview. Ich bin heute hier gemeinsam mit Dr. Benedikt Sommerhoff auf dem OrgaVision Anwendertag hier in Berlin. Und er hat eben einen sehr, sehr spannenden Vortrag gehalten von Cowboys und Alien, agiles Qualitätsmanagement für die Organisation. Und ich habe das große Glück, ihn jetzt zu interviewen und bin ganz gespannt auf das, was er mir gleich zu meinen Antworten eben sagen wird. Und starte einfach mal, Herr Dr. Sommerhoff, was ist genau Ihre Rolle in der DGQ?
Ich nenne mich seit November letzten Jahres Leiter Innovation und Transformation, nachdem wir einfach strategisch beschlossen und begonnen haben, uns stärker auf die Dynamiken und Effekte der digitalen Transformation zu fokussieren, in dem, was wir tun und in dem, was wir entwickeln für die Community im Qualitätsmanagement. Also ich bin jemand, der Innovation vorantreiben soll, nicht alleine natürlich, sondern aus der Community heraus, der Innovationsprozesse neu aufsetzen soll und der selber auch mit dem Team eine Verantwortung hat, die Themen zu finden und zu setzen, mit denen sich eine deutsche Gesellschaft für Qualität befasst und befassen wird.
Das ist ja dann ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Mitglieder, die die DGQ dann auch hat. Was sind denn so die Herausforderungen, die die Mitglieder heutzutage dann auch haben?
Also einen großen Teil der Menschen, die im Qualitätsmanagement tätig sind, die erleben eine Problematik, dass sie ständig kämpfen müssen um Anerkennung und ständig kämpfen müssen um Wirksamkeit ihres Tuns. Die beobachten einen Verlust von Wirksamkeit und damit auch einhergehend auch einen Verlust von Anerkennung. Und das ist etwas, was uns sehr beschäftigt. Das heißt, wie können wir eigentlich agieren im Qualitätsmanagement, sodass dass unser Tun besser auf die Ziele des Unternehmens einzahlt, mehr Wirksamkeit hat und wie können wir eigentlich auftreten, welche Rollen können wir einnehmen, wie können wir handeln, damit unser Handeln, unser Tun mehr Wirksamkeit hat. Das sind so, ich sag mal global gesehen, ganz wichtige Themen. Und dann gibt es natürlich je nach Branche und je nach Unternehmen und je nach Marktsituation nochmal Themen, die einzelne oder große Gruppen sehr stark beschäftigen. Viele sind in Transformationsprozessen, weil sich jetzt ihre Branche und ihr Unternehmen total verändert. Die einen müssen sich mit neuen Regelwerken auseinandersetzen. Also da gibt es, das ist schon insgesamt, gibt es da ganz, ganz viele Themen, die unterschiedliche Menschen im Qualitätsmanagement beschäftigen. Aber so dieses Thema fehlende Anerkennung und sinkende Wirksamkeit des eigenen Tuns, das sind eigentlich so globale Themen, wo wir grundsätzlich dran wollen.
Haben Sie mal ein Beispiel für die sinkende Wirksamkeit?
Also wir erfahren von Menschen im Qualitätsmanagement und wir sehen und beobachten das auch, dass dort zum Teil Parallelwelten entstanden sind. Ja, dort gibt es ja große Aktivitäten im Bereich der Auditierung, der Dokumentation, so klassisches Qualitätsmanagement-Handeln, das ja auch ganz ursprünglich durchaus ja mal mit einem konkreten Ziel begonnen hat, aber da haben sich Dinge verselbstständigt und wir erfahren und sehen, dass sich Mitarbeiter und Führungskräfte immer weniger dafür interessieren, dass sie mit ganz anderen Themen unterwegs sind. Und das führt im Ergebnis auch dazu, dass ein Qualitätsmanagement weniger Wirksamkeit hat. Also manche Instrumente wie die Auditierung haben sich auch in manchen Unternehmen abgestumpft. Die erzielen kaum noch Wirksamkeit. Und das ist nur ein Beispiel, das gilt auch für andere Bereiche.
Wenn wir dann aber mal den Kunden mit in den Blick nehmen, dieser Unternehmen, die Qualitätsmanagement betreiben, was ist denn dann so die Erwartung, die Kunden an das Unternehmen haben und was kann Qualitätsmanagement denn dann, unterstützt durch die DGQ, dann auch bewirken?
Wir haben in unserer Beschäftigung mit Design Thinking gelernt, dass wenn man auf den Kunden schaut, es ganz, ganz wichtig ist zu erkennen, was der Kunde für basale Bedürfnisse hat. Und Bedürfnisse können etwas anderes sein als Anforderungen und Wünsche. Das können Dinge sein, die Kunden nicht mehr in der Lage sind zu artikulieren. Und wenn man sich anschaut, was jetzt Unternehmen machen, die sehr nah am Puls des Kunden sind, die geben sich große Mühe, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und dann etwas anzubieten, was vielleicht sogar ganz neuartig ist und neu ist, um an diesen Bedürfnissen anzusetzen. Und das Qualitätsmanagement ist es noch so sehr gewohnt, den Kunden nach seinen Wünschen und Anforderungen zu fragen und dann dafür zu sorgen, dass über ein gutes Qualitätsmanagement am Ende eine Kundenzufriedenheit entstehen kann. Und das greift aus unserer Sicht sowohl am Beginn zu kurz, wo es darum gehen muss, mehr zu verstehen als Anforderungen und Wünsche, nämlich echte Bedürfnisse. Und das greift auch am Ende zu kurz, weil es um mehr geht als Kundenzufriedenheit, sondern am Ende Kundenbindung, Kundenloyalität, also emotionale Kundenbindung entstehen muss. Und die geht weit über Kundenzufriedenheit hinaus. Es gibt sogar unzufriedene Kunden, die sehr emotional gebunden sind. Und es gibt sehr zufriedene Kunden, die das überhaupt gar nicht sind. Und die Dinge unterscheiden sich. Und das Qualitätsmanagement hat über die letzten Jahrzehnte sich sehr mit Anforderungen, mit Qualitätsmerkmalen, die aus Anforderungen resultieren, beschäftigt und sehr sich fokussiert, Kundenzufriedenheit zu erzeugen. Mhm. Beides reicht nicht mehr aus. Und da müssen wir lernen, gemeinsam im Unternehmen auf mehr zu schauen. Mhm. Also einen Kunden besser, viel, viel besser zu verstehen.
Das Schlagwort heutzutage ist ja Kundenbegeisterung. Was machen Sie denn, um dann tatsächlich auch mit Ihrer Leistung oder mit Ihrer Unterstützung auf dieses Thema einzuzahlen? Was sind die Lösungen, die auch die DGQ dann anbieten kann?
Wir haben jetzt das ganz Neues begonnen mit unserem Wissen und unserer jetzt noch jungen, aber schon intensiven Erfahrung mit Design Thinking. Verknüpfen wir Qualitätsmethodiken mit Methodiken aus dem Design Thinking. Zum Beispiel helfen wir unseren Leuten dabei, also den Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern, Design-Thinking-Methodiken anwenden zu können, um Kundenbedürfnisse besser zu verstehen. Ich mache das an einem Beispiel. Mhm. Design-Thinking hat sich sehr bewährt, mit Personas zu arbeiten. Das ist ein viel tiefer gehendes Verständnis, das man darüber erzielt, als wenn man nur eine Zielgruppenbetrachtung macht. Das heißt, dass man sich wirklich echte, also Personen, die real sein könnten, wirklich vorstellt und die ausgestaltet und sagt, Mensch, wie heißt die, wie heißt der, wie alt, welche Ausbildung, wie viele Kinder, was bewegt die, was sind Motive für Handeln, was sind Sorgen, die da sind, was sind Schmerzen, die da sind. Und habe ich verstanden, wie diese Menschen sind, wer sie sind, was sie für Bedürfnisse haben, was sie brauchen, was ihnen fehlt, was ihnen Probleme macht. Und kann ich dann dieses Verständnis besser dafür benutzen, um zu klären, was für diese Menschen Qualität ist und was an dem, was wir tun, was wir weiterentwickeln müssen, damit für diese Menschen Qualität entstehen kann. Mhm. Also da gibt es jetzt ein viel weitergehendes Methodenwissen und einen nochmal stärkeren Fokus auf die Bedürfnisse der Menschen als das bisherige Ansätze von Kundenorientierung und Kundenzufriedenheitsorientierung und sogar Begeisterungsorientierung und Kano und alles Mögliche bisher uns verschafft haben. Das geht darüber weit hinaus.
Und was muss denn das Unternehmen schaffen, also wenn es jetzt mal angenommen mit Personas arbeiten würde, welche Voraussetzungen muss das Unternehmen schaffen, damit das dann auch funktioniert?
Es muss die Bereitschaft haben, sich von vorhandenen Lösungen erstmal zu lösen und nicht zu schauen, wie kann ich das, was ich heute anbiete, dem Kunden etwas besser anbieten, sondern zu verstehen, was ist das Bedürfnis, das da ist und gibt es auch neuartige Lösungen dafür, dieses Bedürfnis zu adressieren und damit auch mehr Innovation zu ermöglichen. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass in dieser disruptiven Welt, die sich mit digitalen Techniken gerade total verändert, dass es darauf ankommen wird, sehr, sehr innovativ zu sein, in der Lage zu sein, ganz neue Dinge machen zu können und Dinge, die man schon macht, auf eine ganz andere Art viel besser machen zu können. Das geht viel weiter, das geht ganz weit über bisherige KVP-Ansätze hinaus. Und das können die Qualitätsmanager nicht alleine leisten, aber die sind mitverantwortlich dafür, dass insgesamt in dem Unternehmen eine Innovationskultur entsteht, eine Entwicklungskultur und dass auch Strategien verfolgt werden, die das Überleben am Markt in diesen hochdynamischen, disruptiven Entwicklungen ermöglichen. Und da sind die Teil davon, müssen Teil davon sein und können sich nicht in ihre, sag ich mal, etablierten QM-Schneckenhäuser wie Auditierung, Dokumentation, Reklamationsbearbeitung da zurückziehen. Natürlich sind das wichtige Sachen, aber die sind das Überleben, die Entscheidung fürs Überleben des Unternehmens, die werden oft an ganz anderen Stellen zu treffen sein. Und da müssen die Qualitätsmanager wieder mit hin, mit den anderen, denen das auch Sorge macht oder denen das auch Herausforderung ist. Und dann können sie sich auch wieder dahin arbeiten, dass wieder für das, was sie mittun mit den anderen, mehr Anerkennung entsteht und dass da auch wieder mehr Wirksamkeit des gemeinsamen Handelns entsteht.
Haben Sie das Gefühl, dass die QM-Manager dann tatsächlich auch es schaffen, das alleine hinzubekommen? Oder ist das dann eher auch eine Managementaufgabe, die wieder mehr mit in den Fokus zu nehmen?
Ich glaube, das schafft keine Person und keine Funktion alleine, sondern da geht es darum, dass Leitungsteams miteinander verstehen, was gerade draußen los ist, wie sich die Organisation selber verändert, wie sich ihr Umfeld verändert, was gehbare, anstrebenswerte Lösungen, Organisationsentwicklungen sind, was neue Strategien sein können. Das kann niemand alleine machen. Anspruch der Qualitätsmanager muss sein, dabei zu sein, wenn darüber gesprochen wird und nicht abgehängt zu sein, nicht am Katzentisch zu sitzen als sozusagen Erbseninnenrandpolierer, der das Audit noch ein bisschen besser auf die Spitze treibt, sondern wirklich an die substanziellen Themen mit ranzukommen, damit Organisationen qualitätsfähig bleiben oder auch neu werden.
Sie haben ja eben in Ihrem Vortrag von agilen Organisationen, von agilen Strukturen im Unternehmen oder auch agiler Führung gesprochen. Inwieweit hat dieses Thema denn da auch seinen Platz?
Agilität ist ja eine Antwort auf Volatilität und Disruption. Unternehmen mussten immer schon agil sein im Sinne schnell reagieren, wenn sich Grundlegendes verändert. Jetzt ist die Veränderungsgeschwindigkeit nochmal exponentiell gewachsen und auch die Tiefe von Veränderungen in vielen Branchen erheblich angewachsen. Das heißt, mehr und mehr Unternehmen kommen in die Notwendigkeit, sich entweder überhaupt agil oder noch viel agiler als zuvor aufzustellen. Und das ist natürlich auch eine Frage von Kultur, von Führungskultur, von Qualitätskultur, Führungskultur, aber auch von Struktur und Aufstellung und Organisation. Und maßgeblich dafür ist natürlich auch sowohl für die Struktur der Organisation als auch für Kultur ist, wie Führungskräfte ihre Rollen gestalten und entlang welcher Werte Führungskräfte führen und wie sie führen. Und da ist die Beobachtung, die man ja machen kann, dass gut funktionierende agile Organisationen eine ganz andere Art von Führung haben. Eine Führung, die den Mitarbeitern viel mehr Spielräume gibt, wirklich agil am Kunden zu agieren und viel mehr Selbststeuerung zulässt. Und deren Rolle ist eigentlich die einer dienenden Führung, das heißt den Mitarbeitern die Wege frei machen, aber trotzdem verantwortlich bleiben für die Strategie und die großen existenziellen Fragen der Organisation, aber nicht mehr verantwortlich fürs Detail und das Führen einzelner Mitarbeiter.
Mal angenommen, die Unternehmen haben das alles berücksichtigt, was Sie gerade so gesagt haben. Welche Auswirkungen gibt es denn dann dort?
Naja, was man ja anstrebt damit, sich so aufzustellen, ist, dass man am Markt erfolgreicher wird. Das heißt, jetzt wäre es ja interessant zu schauen, sind die Agilen denn jetzt erfolgreicher als die Nicht-Agilen? Viele der neu aufkommenden starken Unternehmen sind sehr agile Unternehmen. Die gerade die Märkte aufmischen, sind sehr agile Unternehmen und viele von denen, deren Existenz bedroht sind, sind sehr starre Unternehmen. Also spricht im Moment vieles dafür, dass Agilität wirklich existenzsichernd ist oder existenzförderlich ist.
Und die wenn wir dann nochmal auf das auf die QMs gucken, ja, im Unternehmen, was haben die dann für Auswirkungen zu bekunden, wenn sie sich da engagieren?
Ja, die dürfen nicht die Bremser der Agilität sein. Da ist eine ganz große Gefahr da drin, dass die mit ihrem klassischen Instrumentarium, wo es viel um Dokumentation, um das Klären und Festsuchen auch von Regeln geht, um die Gestaltung eines Managementsystems, dass man da in Konflikt gerät mit agilen Bereichen, die zunächst mal für Qualitätsmanager fast wie Anarchisten wirken, die sich nicht mit ihnen austauschen, auch nicht die vorgesehenen Wege einhalten, um das Managementsystem zu verändern, sondern die einfach verändern und mit neuen Regeln in die Organisation gehen. Und da entstehen oft Konflikte. Die Qualitätsmanager versuchen, die wieder zurückzuholen, sozusagen in die Legalität. Und die Agilen versuchen, diese Störenfriede von sich fernzuhalten. Und da sehen wir im Moment massive Konflikte zwischen Leuten, die agile Konzepte einführen, und Qualitätsmanagern, die von denen als Bremse gesehen werden, wobei die Qualitätsmanager die anderen wiederum als Anarchisten ansehen. Und da muss einfach ein gegenseitiges Verständnis da sein. Die Qualitätsmanager können agile Entwicklungen unterstützen mit ihrem Wissen, das sie haben. Auch das ist Organisationsentwicklung, auch das ist Managementsystemgestaltung, und auch das folgt Regeln, die man aber neu miteinander klarzurren muss. Und auch die Agilen müssen nicht auf Konfrontation gehen, sondern die können einfach auch erkennen, dass sie in verständnisvollen Qualitätsmanagern auch Menschen haben, die sie unterstützen können. Und ich sag mal ganz plakativ, die Rolle eines Scrum Masters in einem agilen Team ist eigentlich eine Qualitätsmanager-Rolle. Das heißt, den anderen dabei zu helfen, dass Strukturen entstehen, die gut funktionieren, und diese mit denen gemeinsam immer wieder zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Das heißt ja auch, dass Unternehmen etwas investieren in Zeit, in neue Rollenfindung, in neue vielleicht auch Unternehmensstrukturen. Wie refinanziert sich denn so etwas, dieser Invest dieser Zeit und dieser neuen Ausrichtung?
Naja, da muss man schauen, was sind Transformationskosten. Die sind vielleicht gar nicht so hoch, denn Ressourcenkosten sind ja auch heute da. Und die Frage ist ja, was habe ich denn für ein Return on Investment heute für eine heutig aufgestellte, nach klassischen, sag ich mal, Usancen aufgestellte Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement. Die haben ja heute auch eine Ressource. Die Frage ist ja, wie kann ich das, was ich tue, so viel besser machen und so viel sinnvoller anders machen, dass ich mit der gleichen Ressource bessere Effekte erziele oder mit weniger Ressource diese Effekte erziele. Und ein Effekt zum Beispiel ist, dass erfolgreich agile Organisationen weniger Friktion haben, wenn die in Change-Prozessen drin sind. Die kosten ja auch Geld. Das heißt, sie sind einfach besser da drin, friktionsarm Change zu machen. Und das zahlt sich aus. Ich habe weniger, sag ich mal, Kollateraleffekte, weniger Schäden, weniger Verschwendung im Change-Prozess selber. Und ich komme schneller zu besseren Lösungen, bin also schneller wieder durch dieses Tal durch, in dem ich vielleicht eine Zeit lang am Kunden weniger gut funktioniere, vielleicht auch weniger Geld verdiene. Das heißt, durch Agilität beschleunige ich ja auch oder verkürze die Phasen, in denen es nicht so gut läuft.
Also unterm Strich ein langfristiges Invest, das sich nicht unbedingt immer sofort sichtbar auszahlt, aber dann eben auf langer Strecke.
Naja, Veränderungen an der Organisation sind ja von jeher schon, ich sag mal, auf Hypothesen gestützt. Man kann nicht errechnen, wie viel das bringen muss, sondern man muss ab einem gewissen Punkt auch einfach führungsseitig überzeugt sein, etwas sehr Sinnvolles zu tun und aushalten können, dass es eine Zeit lang nicht so gut läuft, und sich an den Punkt hinarbeiten, ab dem es besser läuft. Ich glaube, dass nicht alles berechenbar ist. Ich glaube, dass viele Bauchentscheidungen, die Führungskräfte heute treffen, die spüren, dass die alten Kulturen und Strukturen nicht mehr so ergebnisfähig sind, und dann aus dem Bauch heraus sagen, wir müssen Führung verändern, wir müssen agiler werden, sich anschauen, wie andere das machen, und dann sagen, ich spüre, das Unternehmen muss anders funktionieren, damit es wieder gut funktioniert. Die können nicht ausrechnen, was da passiert, sondern die müssen sich was trauen. Das ist eine zutiefst unternehmerische Entscheidung, zu sagen, ich traue mich, agil zu werden. Ich glaube, dass man das nicht auf Heller und Pfennig vorher ausrechnen kann. Ich glaube, dass das selber auch ein agiler Prozess ist, agil zu werden, an den man experimentell herangehen muss und wo man dann immer wieder nachjustieren muss und gucken muss, was funktioniert wirklich, was nicht, was ist Verschwendung, was hilft beim Kunden.
Ja. Herr Dr. Sommerhoff, haben Sie ein Beispiel, welchem Unternehmen das vielleicht auch im deutschen Markt ganz besonders gut bisher schon gelungen ist?
Also viele der Softwareentwickler haben ja früh begonnen, agil zu entwickeln. Und ich glaube, der Erfolg, da kann ich jetzt gar kein Einzelnes in den Vordergrund stellen, der Erfolg insgesamt lässt sich daran sehen, dass die meisten das inzwischen machen oder kaum noch jemand das nicht so macht. Es gibt eine Organisation, die beschreibt auch Frederic Laloux in seinem wirklich empfehlenswerten Buch Reinventing Organizations. Das sind die Heiligenfeld-Kliniken. Die hat er als eine von, ich glaube, 14 Fallstudien untersucht für hochgradig selbstgesteuerte Organisationen. Er spricht gar nicht so viel über Agilität, aber im Grunde genommen hat er die gleichen Effekte beobachtet. Das wäre für mich auch so ein gut dokumentiertes, gut beschriebenes Beispiel für eine Organisation, die früh begonnen hat, gegen Branchen, Gewissheiten, grundlegende Dinge anders zu machen.
Mhm. Ja. Super, ich glaube, dann lohnt es sich ja, in dieses Buch mal hineinzuschauen. Und ich danke ganz, ganz herzlich heute Dr. Benedikt Sommerhoff, heute auf dem OrgaVision Anwendertag hier in Berlin bei strahlend schönem blauen Himmel und viel guter Laune. Herzlichen Dank.
Bitte, habe ich gerne gemacht. Danke für Ihre klugen Fragen.
Super, danke.
Und das war das Interview mit Dr. Benedikt Sommerhoff. Und ich glaube, ihr habt sicherlich viele spannende Aspekte feststellen können, wie wichtig das ist. Dieser Vortrag, der die Basis für das Interview war, hat mich auf jeden Fall inspiriert, viele Dinge schon in meinen Beratungsprozessen in dieser kurzen Zeit auch nochmal neu zu betrachten und nochmal anders auch zu moderieren und zu gucken, wie können wir denn auch Agilität und Transformation in den Unternehmen implementieren. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, teilt diesen Podcast und gebt ihn weiter an die Menschen, von denen ihr sagt, jawohl, für die ist es spannend und wichtig, dieses Interview auch zu hören. Alles Liebe und bis bald, eure Uli Dolle.
Beratung veredeln, dein Berater-Podcast. www.beratung-veredeln.de Eine Initiative von ADM.